Hey, wir sind
Katrin, die meisten von euch kennen mich unter dem Spitznamen Kati.
Und Sarah mit Österreich, what the fuck. Wir stellen unseren Gästen die Fragen, die ihnen sonst keiner stellt und erfahren so viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass ihr sie über unsere Gäste wissen wollt. Wir haben natürlich einen Fahrplan für unseren Podcast. Wir steigen ein mit der Frage nach der nicht offensichtlichen Expertise, den geheimen Leidenschaften und Hobbys der österreichischen und deutschen Prominenz an gescheiten und interessanten Menschen, für die sie eher nicht so bekannt sind. Heute ist Dorothea Blanke bei uns zu Gast. Doro, du hast Psychologie und Pädagogik studiert, im Bereich Kunsthandwerk und als Keramikerin gearbeitet. Hauptsächlich kennen wir dich aus der Flüchtlingshilfe. Was die meisten von uns jetzt nicht unbedingt parat haben, ist, dass du eine passionierte Hobbygärtnerin bist. Magst du uns dazu was erzählen?
Ja, ich liebe einfach Natur. Ich liebe Erde. Also das ist ja auch mit Keramik verbunden. Ich liebe Gestaltung und ich muss sagen, alle Frauen eigentlich, mit denen ich aus meiner Familie näher zu tun gehabt habe, haben immer schon einen Garten gehabt. Und das hat mich begeistert. Ich meine, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Formen. Die Bäuerinnen, mit denen ich zu tun gehabt habe, die haben einen reinen Nutzgarten gehabt. Meine Mama und ihre beste Freundin über 50 Jahre, die eigentlich so unsere Waldtante ist, die haben einen wunderschönen angelegten Garten gehabt, aber sehr wildromantisch, einen gepflegten wildromantischen Garten. Und das ist eigentlich das, was ich mag. Ich mag das auch gern, wenn dann dieser Garten so belebt wird durch viele Tiere, wenn man halt keine Pestizide oder alles Mögliche um sich hat. Schmetterlinge, Raupen, ganz viele Vögel habe ich gehabt in der Südsteiermark. Und ich habe einen sehr lieben Freund, der ist wirklich ein professioneller Gärtner und der hat mir auch immer wieder sehr schöne Pflanzen gebracht, wo ich mich dann riesig gefreut habe. Und meine Kundschaften vom Keramikgeschäft, die haben sich irrsinnig gefreut über den schönen Garten, weil er war so kombiniert. Alte, ganz, ganz alte, schon von meiner Großmutter Pfingstrosen, Schwertlinien, also so richtig alte Pflanzen und dann eben auch modernere. Also es war, ich tue es sehr gern und es ist ein kleiner Schmerz jetzt, dass ich in Graz zwar eine tolle Wohnung habe mit ganz lieben Mitbewohnern, aber wir keinen Balkon haben, wo ich dem frönen kann. Und jetzt tue ich immer auf Lesbos da meinen Balkon über bepflanzen.
Du hast uns vorhin im Vorgespräch erzählt, wo dein toller Garten war in der Südsteiermark. Magst du es vielleicht jetzt auch nochmal erzählen? Weil ja. Eigentlich finde ich das nämlich schon eine tolle Geschichte.
Also das, der Laden sozusagen hat geheißen Kuckuck Kunst und Kunsthandwerk und war in Berghau, also zwischen Berghausen und Ehrenhausen, hat zur Gemeinde Berghausen gehört. Das ist, wenn man von der Autobahnabfahrt Richtung Slowenien, Vogo abfahren und dann Weinstraße rauf. Und was ich sehr gern gehabt habe dort, weil es war halt noch nicht so in der extremen Monokultur vom Wein. Ja, es war unterhalb, man hat nach Kärnten gesehen bis zur Sobot und gegenüber einen schönen Hang mit noch alten Obstbäumen. Also es war nicht oben in der Weinstraße, wo so exzessiv Weinbau betrieben wird, was auch ganz schwierig ist zum Gärtnern, weil halt, wenn die Leute da, die Weinbauern spritzen, hast du das alles im Schlafzimmer und im Garten und überall. Also es war eine fantastische Lage und ich war auch sehr traurig, wie wir aus dem Haus raus müssen haben, weil das hat Freunden gehört, aber wie sie sich scheiden haben lassen, wollten sie es verkaufen dann. Ja.
Das ist ja eine traumhafte Gegend. Also ich wohne im Süden, also ich komme eigentlich aus dem Süden Oberösterreichs, aus dem Salzkammergut und da ist natürlich die Nähe zur Steiermark sowieso da. Mhm. Also jetzt nicht nur zum steirischen Salzkammergut, sondern natürlich auch weiter runter.
Ja.
Das ist ja eine traumhafte Gegend.
Ah. Ja, es ist traumhaft und es ist auch vom Klima, muss ich sagen, es war für mich eine Umstellung, weil ich habe vorher in Oberösterreich gewohnt, ja, und in Oberösterreich, ich meine damals, das Klima verändert sich jetzt auch, aber hast du ja zum Beispiel Gartenpolsterl oder was, kaum draußen lassen können. In den Sommernächten war alles gleich feucht. In der Südsteiermark wirklich eher pannonisches Klima, also sehr schön. Und ich meine, es hat alles zwei Seiten. Es ist eine Riesentrockenheit jetzt mittlerweile auch schon oft in den Sommern, ja. Aber ich liebe die Gegend und ich bin gesegnet eigentlich, dass ich dort so lange wohnen habe dürfen. Ich denke mir auch oft, dass dieser Platz und was ich dort gemacht habe mit meiner Keramik und mit dem Garten und so und die Kinder dort groß waren, ich denke mir, das ist auch irgendwie eine Kraftquelle für das, was ich jetzt mache. Also das ist schon so, ich zehre von dem, es spült mir auch immer da die Bilder wieder rein. Da habe ich auf der einen Seite ein bisschen eine Wehmut, aber auf der anderen Seite bin ich sehr glücklich auch, dass ich das haben habe können. Und es ist so ein bisschen eine Vision von mir auch, wenn ich in Pension gehe oder dann einmal aufhöre mit dem, weil ewig kann ich das auch nicht machen, dann, dass ich wieder einen kleinen Garten habe oder in einem Gemeinschaftsgarten mich beteiligt oder so. Also das möchte unbedingt Erde. Erde ist mein Thema.
Du bist ja eine sozusagen eine Reisende zwischen den Ländern und zwischen den Welten.
Ja.
Bei der Vorstellung haben wir es schon kurz gehört, was du jetzt machst und wofür dich ja auch ein Großteil der ZuhörerInnen kennen. Und zwar, du bist in der Geflüchtetenhilfe. Wie lange machst du das jetzt schon, Dora?
Das 11. Jahr jetzt, also im September 2014, so habe ich angefangen. Da war es noch nicht so exzessiv, weil ich habe die ersten 5-6 Jahre Ehrenamt gearbeitet, neben meiner Keramiksache. Aber wie ich dann nach Lesbos gekommen bin, durch einen Zufall und geblieben bin aus einer Entscheidung heraus, da haben dann meine Freundinnen dankenswerterweise, weil ich habe gesagt, sorry Leute, das geht jetzt nicht, dass ich das jetzt da Ehrenamt mache auf der Insel. Ich meine, das ist echt viel Arbeit und geht auch um Geld, um viel. Ja, beim Ehrenamt habe ich nicht so viel Geld braucht, weil da habe ich halt Leute motiviert, in der Südsteiermark Deutschkurse zu geben. Wir haben Refugee Coffees gemacht für Begegnungsarbeit, Bildungsarbeit. Das kostet nicht so viel, aber und dann waren halt meine Freundinnen und Unterstützerinnen, das ist halt unsere ganzen Vorstandsmitglieder, Wolfgang Benedek, unsere Obfrau, die Heidrun Primas, Birgit Herner, die Hermann Klettler, Rainer Beck, das sind so Leute, die haben dann diesen Verein gegründet und da bin ich dann angestellt worden.
Naja, und bei den Kosten darf man halt auch nicht vergessen, du musst ja auch von irgendwas leben. Also,
ja, das war ja das,
wunderbar.
Ja, in der Südsteiermark oder auch in Graz, da habe ich ja dann in Form Stadtpark auch gearbeitet, wie ich noch Ehrenamt gearbeitet habe für die Geflüchteten. Weil ich einfach kein Haus mehr gefunden habe in der Südsteiermark, was leistbar gewesen wäre für die Keramik. Und bin ich nach Graz gegangen und habe dann im Forum Stadtpark gearbeitet. Wie ich dann nach Lesbos gegangen bin, ich meine, das ist ein Fulltime-Job, ja. Eigentlich 60, 70 Stunden in der Woche.
Also ja, so zwei bis drei Fulltime-Jobs eher, ja. Wahrscheinlich.
Ich meine, ich reduziere jetzt ein bisschen, also ich habe auch gelernt in der Zeit am Anfang, was halt ein Wahnsinn, ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Moria hat gebrannt, 12.000 Leute in den Olivenhainen, in den Jungles, hat man das genannt, an der Straße rund um Moria, keine Toiletten, kein Wasser, kein Essen, ich meine, das war ehrlich gesagt ein Schock für mich, ja. Und da kannst, und da bist du auch nicht so, dass du dir am Anfang gleich denkst, schau gut auf dich, aber wenn du dann bleibst, kommt der Passus einfach auch, wo du merkst, das geht jetzt so nicht und du musst das strukturiert machen. Und ich muss sagen, ich habe wunderbare europäische Volunteers auch, die da unterstützen und die auch einen Führerschein haben. Also ich muss ja auch nicht alles selber machen und super Community Volunteers auch aus den verschiedenen Communities. Ja, also es geht jetzt. Und ich kann das jetzt wirklich, dass ich einfach einmal sage, am Wochenende, nein, ich lehne mich jetzt zurück, ich stelle das Handy ab, das habe ich am Anfang nicht können, aber man lernt es dann, ja.
Also für diejenigen, die sozusagen jetzt deine Arbeit nicht so sehr beobachten, du machst ja auch sehr viel auf Social Media, gibst regelmäßig Updates, was tut sich gerade, welche Projekte setzt du gerade um? Aber sozusagen, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit bist du in Lesbos? Wie viel Zeit verbringst du ungefähr in Österreich, wenn man das so Daumen mal Pi sagen kann? Und sozusagen, welche Struktur hast du in Lesbos und wie schauen dort die Projekte aus? Wie schaut deine alltägliche Arbeit dort vor Ort aus?
Also es ist so, wir arbeiten ja in Österreich auch noch und drum und ich muss auch für mich selber, für Seelenhygiene immer wieder nach Österreich und auch mit Unterstützerinnen und Panels machen und auf der Uni auch Vorträge. Man muss einfach Kontakte haben. Aber wichtig ist mir auch die Integrationsarbeit. Also wir nennen das Verwebung mit der Gesellschaft, weil ich mir denke, Integration, so wie es die ÖVP definiert, nur auf Leistung, das bringt nichts. Das ist nicht nachhaltig, weil die meisten Geflüchteten, die ich kenne, die wollen leisten. Die wollen ihr Leben sich aufbauen, die wollen gesehen werden, wertgeschätzt werden. Nur ich denke, es ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder, für die nächste Generation, dass die Leute sich auch miteinander verweben und nicht so Ghettos entstehen. Und das machen wir sehr erfolgreich auch. Wir haben über 200 junge Männer begleitet bei, ich sage jetzt, Integration für die Leute, die halt nicht so in meiner Sprache jetzt sind, dass sie wissen, was ich meine. Also die haben alle Ausbildung, haben alle eigene Wohnungen. Wir sind auch bei dem Prozess immer wieder dran. Also weil es kommen ja immer neue Leute und wir haben auch welche, die aus Lesbos gekommen sind, die sich dann gemeldet haben. Also ich lade die natürlich nicht ein nach Österreich. Aber nein, das muss man betonen, ja, weil sonst sagt wieder, wer hat verschreckt die Leute. Aber wenn die natürlich dich kennenlernen auf der Insel und die landen dann zufällig in Österreich, weil oft landen sie wirklich zufällig bei der Durchreise, ja, weil sie kriegen Asyl in Griechenland und in Griechenland gibt's nichts, ja, es gibt kein Integrationsprojekt, es gibt keine Unterstützung für einen Staat, es gibt keine bezahlten Griechischkurse. Das einzige Helios, das einzige Integrationsprojekt, das offiziell angepriesen wird, funktioniert nicht. Ich meine, die haben für ganz Griechenland 20 Mitarbeiter oder was, das kann sich ja nie ausgehen. Ja. Und die Leute stehen einfach auf der Straße und reisen drum weiter. Und wenn da jemand jetzt in Österreich strandet, bei der Durchreise sozusagen aufgehalten wird oder was, und um Asyl noch einmal ansucht, natürlich melden sich die Leute. Und da haben wir auch tolle Erfolge. Also da arbeitet einer mittlerweile in einem tollen Restaurant in Graz, der andere macht gerade Caritas Pflegeassistenz und der dritte ist an der FH Joanneum und studiert Gesundheit und Pflege. Also das ist uns einfach wichtig, dass die Leute und dann eben auch vernetzen zu Sportgruppen, Musikgruppen, das kommt man dann im Gespräch drauf, was mögen die Leute und ich nehme es halt dann öfters auch mit, wenn ich fortgehe zu Konzerten von Freunden oder so, wo sie selber Menschen kennenlernen, weil ich möchte ja nicht meine Freunde aufdruckt kriegen. Ja, also das geht ja nicht, sondern so eine Begegnungsplattform schaffen sozusagen.
Ich finde das so spannend, was du über Sprache sagst, weil mir gefällt das Wort Verwebung wahnsinnig gut, weil Integration ist für mich so einseitig. Das heißt, du kommst her und du musst jetzt genauso sein wie wir, weil sonst wollen wir dich nicht. Und Verwebung gefällt mir einfach als Prinzip viel besser, dass man sagt, es entsteht was Neues,
genau,
was Gemeinsames.
Na, ich habe da auch Beispiele, weil zum Beispiel manchmal bin ich bei einer afghanischen Familie eingeladen, die essen halt gerne am Boden, ja. Wobei man das jetzt auch wieder, weil die Österreicher sind ja teilweise sehr begrenzt in der Vorstellung von anderen Kulturen. Also das ist ein sehr sauberer Platz, da gibt es einen Teppich, da gibt es ein eigenes Tuch, das dann für Essen auf dem Teppich ausgebreitet wird. Aber die sitzen halt gerne rund um dieses Tuch, da wird dann aufgetischt, Reis, Gemüse, Brot, alles Joghurt, alles, was es zum Essen gibt. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, warum, also das ist auch immer die Diskussion, die ich mit den Single Men habe. Leute, ich esse gern mit euch am Boden und ich möchte aber auch, dass ihr mit Besteck essen könnt. Da gibt es ja super Dinge, weil ich sage Ihnen zum Beispiel, wenn ihr mal eine Freundin habt, zu der Eltern laden euch ein. Ist schon toll, wenn ihr mit Messer und Gabel essen könnt. Das geht rein bei jungen Männern, ja.
Das ist ein super Schmäh.
Ja, man muss ja mit Spaß arbeiten, ja, weil sie setzen und sagen, du musst jetzt mit Messer und Gabel essen, also gerade bei den Afghanen, ja. Das ist einfach eine Kultur und die lieben das auch, weil es sind auch Erinnerungen an zu Hause, ja. Und bei der Verwebung, da finde ich wichtig, und darum sage ich das gern so, dass sie unsere Sachen kennen, auch verstehen. Also wir reden auch über Kultur, über Religion, über Sexualität, über vieles, ja, was überhaupt nicht beachtet wird. Also ich bin zum Beispiel, sage ich das immer, sehr stolz, dass kein einziger von den jungen Männern, die wir begleitet haben, bis jetzt ein unehrliches oder ein Kind ohne Partnerschaft hat. Ja, ich meine, das muss man auch einmal zusammenbringen mit Leuten, die noch nie was von Verhütung und Obgrad haben oder die Eltern sagen, verhüten tut man nicht. Also ich finde das wichtige Aspekte, die total vergessen werden. Ja, weil Sprache lernen, ja, wichtig, Arbeit wichtig. Das wollen die Leute, aber wenn sie nichts mit dem anfangen können, warum wir was tun und es nicht verstehen, dann kann ja auch keine Liebe zueinander entstehen oder Menschlichkeit. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir das so machen. Ich muss natürlich sagen, wir haben da auch viele Unterstützerinnen, weil auf die Frage hin, ich bin 7 Monate im Jahr auf Lesbos. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich da viele Freundinnen und Freunde habe, denen ich auch sozusagen die Jungs übergeben kann. Also ich treffe mich immer mit denen, die kommen auch immer und ich koche dann für die oder wir gehen wohin oder zu einer Veranstaltung, wenn ich zu Hause bin. Aber ich finde so einen kontinuierlichen, persönlichen Kontakt, ja, nicht nur chatten oder über Zoom oder so, sondern wirklich, dass die Menschen das Gefühl haben, da ist jemand, der interessiert sich für mich. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir da in Österreich viele Unterstützerinnen haben, die das auch übernehmen.
Du hast das was gesagt, Doro, was ich so zentral finde, und zwar, da interessiert sich wer für mich. Wir haben in der vergangenen Folge, hatten wir die Ilka Idiskut zu Gast, und da ist es auch um die Frage gegangen, also um das ganze Thema Wertschätzung, Interesse, und eben, weil ich habe sehr oft den Eindruck, auch jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Berichterstattung anschaut, dass das ganze Thema Flucht, gerade jetzt im Winter wieder, und die Diskussionen, die eh immer die gleichen sind, ja, ich würde jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, was mir wahnsinnig auf den Geist geht, aber gerade wenn es um Sprache geht, etc. pp. Oder dieser Begriff Integrationsverwebung finde ich übrigens auch sehr viel schöner. Es ist ein großartiger Begriff. Aber da fehlt mir in der Diskussion ständig das Interesse am Gegenüber, das Interesse an den Menschen, die nach Lesbos kommen, die dann zu uns kommen oder am Weg woanders hin dann schlussendlich in Österreich hängen bleiben. Und wie ist das, also wie nimmst du das wahr? Ist das, was das Interesse jetzt von Menschen in Österreich einerseits an deiner Arbeit betrifft, aber auch an den Betroffenen, an den Personen, die nach Österreich kommen und hier versuchen, Fuß zu fassen? Ist das was regelmäßig wechselt in der Stimmung oder schon die letzten Jahre gleich geblieben ist? Weil das ist ja immer das, was am meisten diskutiert wird in Wahrheit.
Ich glaube, dass ehrlich gesagt, also ich finde eine tolle Frage, dass wir über das einmal reden können, ja. Ich glaube, dass im Alltag die österreichische Gesellschaft komplett andere Sorgen und Herausforderungen hat, ja. Aber ich schreibe das ja auch öfters, die ÖVP oder auch sowieso die FPÖ jetzt bei uns in der Steiermark ganz dramatisch, ja. Mhm. Ich meine, die können ja über das andere nicht reden, weil sie da nichts bieten. Ja. Also, da ist ja nichts, was Gemeinschaft liebend und lebendig macht, weil das finde ich auch wichtig bei Demokratie, dass wir zueinander hinschauen. Da geht es um Pflegebedürftige, da geht es um Kinder, um alleinerziehende Mütter. Brauche jetzt nicht alle Gruppen aufzählen. Ich denke, das wissen auch viele, die jetzt da zuhören. Ja, da gibt's ja nichts. Ja, also da gibt's ja nichts, was sie wirklich mit einer Emotion jetzt. Wobei ich sagen muss, ich halt Politik mit Emotionen sowieso für vollkommen falsch, aber sie läuft halt so, ja, mit einer Emotion verbreiten können. Und ich merke da eigentlich, ich weiß, dass jetzt vielleicht manche sich denken, oje, was ist mit ihr los? Aber ich bin gar nicht so negativ eingestellt. Ich glaube erstens einmal an die Liebe, ja. Also das ist, es kann dauern, ja, aber es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt jemanden aufwiegle und sage, ja, das und das und das, oder ob ich wirklich Fakten präsentieren kann. Und ich glaube, diese Pseudo-Märchen da, die da erzählt werden, das wird sich bald erledigen, ja. Es ist natürlich schwierig, weil wenig Fakten gespielt werden, ja. Ich glaube, überall in allen Gruppen, also drum schätze ich auch zum Beispiel meinen Kollegen, den Lukas Garleitner, sehr, ja, der einfach immer mit Fakten kommt und das einfach wirklich super aufarbeitet und so. Aber andererseits, ich muss jetzt sagen, aber vielleicht lebe ich auch in meiner Bubble, ist aber eine große Bubble, weil es über ganz Österreich reise ich auch herum und besuche die Leute, aber wir haben in Vorarlberg, in Tirol, in Oberösterreich, im Burgenland, in der Steiermark sowieso, ja, in Salzburg, wir haben in ganz vielen Bundesländern wirklich super Unterstützerinnen, ja, und ich glaube, was jetzt irgendwie wichtig wäre, ist, dass man in einer Freundlichkeit nicht so mit Druck sagt, jetzt einmal was und so, ja, weil es gibt ja Gründe, warum es so, also ich bin halt das Gesicht von der NGO, ja. Das heißt aber nicht, dass nicht hinter mir ganz starke Menschen stehen, aber die wollen halt nicht ihr Gesicht so vorschieben, ja. Ich meine, bei mir ist das auch eher so passiert, aber ich kann damit ganz gut umgehen. Ja. Und ich denke mal, dass wir da in Liebe und Freundlichkeit probieren, die Menschen zu animieren, nicht mit so Schlagwörtern, sag jetzt, wer du bist und wo du stehst. Ja. Ich meine, das kenne ich alles zur Genüge in unserem Bereich, auch in anderen Bereichen. Aber ich glaube wirklich, da geht's, die wollen ja auch gesehen werden. Also ich rede jetzt nicht von Nazis. Ja, aber ihr redet, wir haben ganz viele Menschen, die einfach gar nicht, ich meine, wenn wir anschauen, wer ist denn auf Social Media, das ist ein kleiner Teil von österreichischer Gesellschaft. Ja, wir pumpen uns da hoch und denken, das ist jetzt die Welt, das stimmt eigentlich, glaube ich, nicht. Ja, ich treffe ganz viele Menschen, die sind nur auf unserer Homepage, die sind gar nicht in den sozialen Medien. Ja. Und ich glaube, da mit einer Freundlichkeit auch die Menschen zu sehen, was sind denn eure Bedürfnisse? Ja, weil genauso wie ich es nicht gut finde, von Menschen auf der Flucht hier auf Lesbos am ersten Tag zu fordern, sondern sie einmal zu sehen, ich finde, genauso sollten wir es aber schon auch mit den Österreicherinnen machen. Ja, und ich glaube, so kann man wirklich viel, viel erreichen. Was natürlich dramatisch ist, dass jeder jetzt so, also wir haben Corona-Expertinnen, also du weißt das ja eh, wir haben Corona-Expertinnen, wir haben für alles jetzt Experten und Expertinnen, ja. Israel, Gaza, Sudan, alle sind Expertinnen, alle sind selbst in meinem Bereich, ja, wo es einfach auch um Fakten geht an der Grenze. An den Außengrenzen, ja. Da wissen die Leute Dinge, das habe ich überhaupt noch nie gehört und die stimmen einfach nicht, ja. Das wird natürlich propagiert, weil das ist ja auch zum Beispiel, es landet ein Boot aus Libyen auf Kreta, wo 60 junge Männer drauf sind. dann läuft dieses Bild durch ganz Europa in allen Medien. Ja? Entschuldigung, auf Lesbos und in vielen anderen Camps sind die Hälfte, also jetzt gerade bei Winter ist die Hälfte Frauen und Kinder. Ja? Vorher haben alle geschrien, warum redet sie nicht über den Sudan? Jetzt landen die Leute aus dem Sudan hier, die Frauen mit den Kindern. Wir haben eine lange Warteliste. Also das Welcome Office für das Frauenschutzhaus, für die Leute. Also die Genauigkeit fehlt mir, ja. Und ich glaube, dass man Menschen zu einer Genauigkeit animieren kann, das ist ja auch wichtig, dass wir sie einmal sehen. Dass wir mal, weil wenn ich so durch Blue Sky durch, ich meine, die Empörung ist riesig, ja. Ich meine, es ist überall Empörung, das schließen sich ja auch schon die Journalistinnen an. Alle empören sich, aber ich sehe keine Genauigkeit, also keine will ich nicht sagen, aber sehr wenig im Verhältnis Genauigkeit. Und da würde ich mir halt wünschen, dass halt die Menschen sagen, okay, ich bin jetzt gut im Gärtnern, ich bin gut im Thema Asyl, ich bin gut in der Pädagogik, bleibe ich dabei. Das, und wenn man die Menschen sieht, glaube ich, kann man das auch erreichen, weil das überall mitreden, glaube ich, kommt auch aus dem Bereich, sich nicht gesehen und verängstigt zu fühlen. Ja, die Unsicherheit ist groß, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube schon, dass man da, und ich denke mal bitte, wir haben so viele Errungenschaften auf psychologischer, pädagogischer Ebene, bitte nützt man's, ja. Also jeder bessere Betrieb macht halt ein Betriebscoaching, macht Arbeiten mit seinen Mitarbeiterinnen, Teambuilding. Warum machen wir das nicht? Warum veranlasst das Politik nicht in Kretzeln, in Städten? Ja, ich glaube, dieses sich nicht gesehen fühlen ist ein weltweites Thema.
Ich glaube, da hast du völlig recht. Wir sitzen hier und nicken, während du redest die ganze Zeit. Ich hätte eine Frage für dich oder eigentlich eine Anmerkung, weil ich finde, das ist auch in den sozialen Medien ganz extrem, weil wir ja gerade schon bei Blue Sky sind. Was mich immer so ein bisschen ärgert, ist, dass von Menschen auf der Flucht immer gleich Nützlichkeit erwartet wird. Also so viel zum Thema Integration, wie gesagt, Verwebung fällt mir viel besser. Dass es immer auf unserer Seite oft heißt, wir haben doch die Erfolgsstorys, warum will die denn keiner hören? Aber es geht ja nicht um die Erfolgsstory als solches, sondern es geht darum, da kommen Menschen und die haben auch das Recht, in dem, was sie tun, nicht gut zu sein oder zu versagen oder das jetzt nicht 100% zu schaffen. Und deswegen haben sie trotzdem das Recht, hier zu sein und als Menschen aufgenommen zu werden. Und ich finde, da geht die Diskussion teilweise in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Dass man sagt, ja, die dürfen kommen, weil wir brauchen Pflegekräfte. Und das ist so unmenschlich eigentlich, finde ich.
Ich meine, ich sehe es so, ja, dass man jetzt ja prinzipiell einmal eine politische oder eine Partei sagt, wir brauchen Pflegekräfte, ist gut, wenn sie das erkennen. Ja, aber das müssten ja nicht nur Geflüchtete sein. Ja, ich meine, da muss man mal so Arbeitsbedingungen schaffen, dass das alle machen wollen. Oder der sich berufen fühlt, machen will. Ja, glaube ich nämlich, dass es mehr Menschen gibt, als sie jetzt machen. Ich meine, jetzt habe ich gelesen, es ist jetzt kleiner Fortschritt. Ich bin zu wenig bewandert in der Pflege wirklich, dass ich sagen kann, das ist jetzt ein Fortschritt für die Menschen, aber es ist jetzt zur Schwerarbeit, glaube ich. Definiert. Wir müssen viel weiter vorne anfangen, nämlich die Leute kommen, wir haben internationales Recht, wir haben Asyl- und Migrationsrecht und das müssen wir mal abarbeiten. Das macht ja Politik auch nicht, ja, nämlich interessanterweise, weil wir fordern ja gemeinsam mit Kolleginnen schon lange eine Screeningstelle an den Grenzen, dass wir auch wissen, welche Bedürfnisse sind da, wo kommen die Leute her, was sind die Herausforderungen. Ich meine, das finde ich auch nicht schlimm, wenn man das macht. Ja, das passiert ja nicht. Ja, die werden einfach in ein Camp gepfercht, müssen dort ewig warten und jetzt kommt, ja, dann ist also in Griechenland an den Außengrenzen, aber das ist sehr komplex. Da muss man sich damit beschäftigen. Da passiert das dann so, dann ist ein Camp zu voll, ja. Auf der einen Seite sagt der Kommissar Brunner, ja, jetzt werden wir die Abschiebungen, alle müssen raus. Das ist ja auch so absurd, weil da muss man ja zuerst einmal Verträge mit den Ländern machen, dass sie die Leute zurücknehmen. Aber ich sage nur, das ist die eine Botschaft. Und in der Realität läuft es dann so, weil das GEAS, das jetzt bald einmal in Kraft treten sollte, sieht ja auch eine solidarische Abwicklung zwischen den Mitgliedstaaten vor. Nur es nimmt ja niemand von den Außengrenzenländern die Flüchtlinge auf, die Geflüchteten, ja. Ich meine, und das verstehe ich schon, dass Griechenland, weil Griechenland steht ja wirtschaftlich gar nicht so gut da, wie der Ministerpräsident immer versucht, allen glaubhaft zu machen, er steht wirtschaftlich gut da, ja. Das schon, ja. Das braucht man nicht löschen, dazu stehe ich.
Nein, aber. Ja. Das löschen wir auch fix nicht.
Ja. Nein, aber das ist ja absurd.
Das muss drinnen bleiben.
Ich lebe im Jahr in Griechenland 7 Monate im Jahr. Ich weiß, wie es den Leuten geht hier. Ja. Insel ist natürlich noch einmal eine andere Situation, aber ich kenne auch viele Leute am Festland, in Athen und so, ja, oder auf anderen Inseln. Und man kann doch jetzt nicht sagen, weil da sieht man dann die Bilder von Kos oder Kreta oder Santorini oder so, kristallblaues Meer, bitte Leute, das sind 4, 4,5 Monate im Jahr, wo die Geld verdienen, ja, und was ist dann? In Griechenland ist es so, dass die Jugend schon wieder alle zu den Eltern nach Hause zieht, ja, weil sie einfach die Mieten und alles nicht mehr leisten können. Okay, also das ist jetzt so, dass ich finde, und jetzt kommen die Leute, es arbeitet man zuerst einmal recht ab und dann passiert es aber, das wollte ich sagen, weil die Camps so voll sind, dass man jetzt einfach hört, okay, jetzt haben alle Somalier Asyl bekommen, nämlich damit es weiterreisen, damit die Camps entleert werden. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Natürlich freuen wir uns dann für die Menschen, die sind ja sorgelos, wobei die Sorge dann im nächsten Land ja weitergeht, was ihnen ja noch nicht bewusst ist, ja. Aber das ist doch alles absurd, ja. Weil ich muss sagen, ich bin ja gemeinsam mit meinen Kolleginnen, mit Christoph Riedl, mit Lukas, mit der Judith Kohlenberger und so, glaube ich, kann ich das sagen, wir vertreten ja die Meinung, wenn man für faire Asylverfahren steht, dann muss man ja, wenn das Verfahren fair war, auch einmal einen negativen Bescheid zur Kenntnis nehmen. Das ist traurig, aber wahr. Weil sonst brauche ich ja kein Asylsystem, sonst kann ich sagen, no border, no nation. Ich glaube, die Welt ist ja nicht bereit dafür. Also das ist ja sicher eine Vision, die viele von uns haben, dass man sich bewegen kann, aber das ist halt jetzt nicht. Und da denke ich mir, könnte man sich dann ja schon auf Leistung bezogen natürlich auch überlegen, okay, können wir jetzt das umtun in Migration oder in ein Studium, je nachdem welche Voraussetzungen, ja, aber da wird natürlich auch schon wieder politisch.
Dieser Punkt mit, den du gerade erwähnt hast, Toro, mit eben, dass man die Leute sozusagen zwingt, ein Jahr lang oder für gewisse Zeit, im Prinzip da zu sitzen und nichts zu tun oder nicht erwerbstätig sein zu dürfen, in der Luft zu hängen, gleichzeitig finanziell extrem prekär dazustehen. Ich meine, das ist ja, die Politik verwendet gerne den Begriff Hausverstand und zwar in jedem noch so absurden Kontext, ja, aber dass irgendwer sagt, ich meine, das ist doch erstens völlig kontraproduktiv und zweitens hat null Sinn, dass man Menschen ein Jahr lang oder noch länger in der Luft hängen lässt, was erwartet man sich denn dann? Also das ist doch, was erwartet man sich dann von denen, die betroffen sind und von denen erwartet man, dass Wunderwurzel sind, aber gleichzeitig gibt es null Perspektive dann in der Zeit.
Ich erzähle ein kleines Beispiel. Wir haben in der Südsteiermark gearbeitet, da waren leider viele Männer aus Syrien. Die waren zum Großteil alle verheiratet. Haben ihre Frauen und Kinder in Syrien gehabt, sind alleine auf die Flucht gegangen. Für alle, die jetzt wieder schreiben, die haben ihre Frauen im Stich gelassen, möchte ich gleich sagen. Also wir haben hier ganz viele Frauen, die auf der Flucht vergewaltigt wurden. Die Kinder hier empfinden aus einer Vergewaltigung, also Misshandlungen, Folter, alles. Ja, wieso geht's jetzt alle nach innen? Und wie gesagt, wir müssen das Wissen besorgen, die Familienzusammenführung. den Club bezahlen. Also Entschuldigung, das verstehe ich doch dann, dass man dann sagt, ich gehe dorthin, wo es am besten für meine private Situation passt. Und da fehlt es ja wirklich. Weil da hätten wir ja sagen können, die Leute waren teilweise super verwoben. Ja, haben Freunde gehabt in der Steiermark, haben gehabt auf der Arbeit alles. Aber die Familie war ihnen näher. Entschuldigung, ist doch ganz klar. Ja?
Völlig verständlich. Völlig. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte nicht, dass meine Frau, meine Tochter auf der Flucht vergewaltigt wird. Ich möchte, dass die gesund nachziehen darf. Ich finde das eine ausgesprochen verständliche und legitime Entscheidung.
Ja. Und das ist jetzt etwas, was ich mir denke, da könnte ich 100 solche Beispiele aufziehen. Ja? Wo ich mir denke, einfach, und da frage ich mich auch oft, warum Politik, ja, das kann man irgendwen von der Caritas her oder so, aber warum man nicht jetzt wirklich mit Kleinarbeiterinnen redet, mit Menschen, die in Tirol, in Vorarlberg, in der Steiermark, in Salzburg, überall diese Arbeit gemacht haben und die Herausforderungen besser kennen als die meisten, ja. Jetzt regt man sich auf, die Schulen sind überfüllt. Entschuldigung, der BFA hat von Anfang an gewusst, das musste man abgeben. Bei jedem Asylinterview ist man verheiratet, wie viele Kinder habe ich. Es gibt einen Meldezettel, die Leute sind gemeldet, beantragen eine Familiennachführung oder Familienzusammenführung. Da weiß doch eh schon jeder, was auf uns zukommt.
Aber was das Bildungssystem betrifft, sind wir einfach unglaublich schlecht drinnen zu planen. Wir wissen, wie viele Kinder kommen, das ist lang bekannt. Wir wissen, wie viele LehrerInnen in Pension gehen, das ist lang bekannt. Und wir sind trotzdem einfach fürchterlich darauf vorbereitet. Das ist ja nicht nur der Bereich mit dem Familiennachzug.
Komm, sage ich, das sind jetzt ein paar so Beispiele. Ja, da könnten Hunderte berichten. Und ich denke mir, also ich kenne ganz viele Männer, syrische, die wären super gerne in der Steiermark geblieben, wenn die Möglichkeit gewesen wäre, dass sie rasch und schnell und mit Geld, das sie bekommen oder auch arbeiten, ja, die haben dann an den Märkten gearbeitet oder mit türkischen Unternehmerinnen oder so, schnelles Geld verdienen sozusagen. Und die haben viele, gerade aus Syrien haben wir sehr viel in der Steiermark gehabt. Die haben ein Studium auch begonnen oder eine Matura gehabt. Die haben dann einfach einmal 3-4 Monate in einem Kebabladen gearbeitet für ihre Familie. Ja, das stört mir auch, dass man dann sagt, ja, das sind ja alle ungebildet und so. Man hat ja zum Beispiel nie wirklich von der Politik her erhoben, also sozusagen, was ist denn da überhaupt jetzt der Background? Ja, also wir haben das dann gemacht und drum haben wir so ein Projekt mit der FH Joanneum in Graz, Refugee on the Run, dass wir einfach in den Unterkünften einmal geschaut haben, wer hat eine Matura, wer hat ein Studium begonnen, was können die anderen? Ja, weil dieser Wahn, dieser akademische Wahn in Österreich, das geht mir auf die Nerven. Ja, weil alle wollen eine Waschmaschine repariert, alle wollen ihre Sattschüssel ordentlich aufgehängt, alle wollen ihr Auto repariert, aber keiner will Handwerker. Ich meine, wie, das ist doch alles absurd. Dieses elitäre Denken in dieser Form, das regt mich so auf. Ja, das ist eigentlich dumm, es tut mir leid.
Aber umgekehrt auch dieses völlige Nicht-Anerkennen von Abschlüssen aus anderen Ländern, weil ich weiß ganz genau, also ich bin Lehrerin und im Studium hatten wir tatsächlich den Fall, dass Lehrkräfte aus Syrien da waren mit gesuchten Fächern, wirklich da waren Mathematiker und Physiker dabei, die aber hier nicht anerkannt wurden, weil die dort prinzipiell einfach unterrichten und nicht zwei. Und das heißt, die mussten dann irgendwie ein Zweitfach im Prinzip machen, das, was sie aber nicht durften, weil sie ja nicht arbeiten konnten. Und das war komplett absurd. Und dann sagen wir brauchen dringend Lehrkräfte, wir haben keine Lehrkräfte. Und dann sind sie da und sie sind ausgebildet und sie werden super ausgebildet, weil das sind sehr anspruchsvolle Studien. Und wir nehmen sie nicht, weil wir sagen, ja, okay, aber du hast das irgendwie falsch gemacht und bei uns ist richtig. Ich meine, wie absurd ist das?
Ich meine, das ist ein Land, muss ich jetzt prinzipiell sagen. Ich wohne in einer WG mit einem Syrer. Und in Syrien hat man vor 6 Jahren noch die Schülerin kaut. Ja? Also, dass man jetzt einen Lehrer, also das heißt jetzt nicht, dass alle Syrer-Lehrerinnen das machen. Ja? Aber das war noch ein bisschen Usus. Also, dass man jetzt prinzipiell einmal Lehrerinnen pädagogisch ausbilden will, wie es der Standard in unserem Land ist, das kann ich akzeptieren. Aber wie du sagst, dann so Hürden in den Weg legen, ja. Und weil man, also ich finde, wir müssten da viel mehr praktisch intelligente Lösungen. Ich meine, in unserem Land die emotionale und soziale Intelligenz, die bei jedem Intelligenztest vorkommt, ist ja vollkommen am Boden. Ja, also das, über das spricht man ja alles nicht. Aber jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer, wo man weiß, der kann seinen Job, den Lehrer aus Syrien oder die Lehrerin aus Syrien dazustellen. Ja, vielen Klassen geht's eh gut, wenn sie einen zweiten Lehrer haben. Wird sozusagen angelernt in unser System. Wie machen wir das? Wie bereiten wir uns vor auf Tests? Da gibt's ja wahnsinnig viel, ja. Landschulwochen, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber alles halt, was dazugehört. Ja. Und ich glaube, da geht's einfach auch darum, dass man dieses, man stellt einfach diese, also da hat die FPÖ einen großen Anteil und die Schlimmeren finde ich aber die ÖVP, weil bei der FPÖ weiß ich ja klar, was sie wollen. Ja, also die sagen ja Ausländer raus, Remigration, da weiß ich, wer ist mein Gegenüber. Ja, die ÖVP, die tut immer auf gesittet und freundlich, ja, und rupft dann auf alles, was wirklich menschenverachtend ist, wenn sie glauben, es ist für sie günstig auf. Und das finde ich schlechte Politik. Wurscht, ob jetzt bei der Pflege, ja. Und ich denke mal, jetzt, Österreich ist überhaupt ein kleinduckerisches Land. Also, Entschuldigung, es werden vielleicht manche sagen, ich bin eine Nestbeschmutzerin. Es ist meine Meinung. Ja, was unter Menschen normal ist, weil wir auch schlecht gegensätzliche Meinungen ertragen. Ja, wir sind auch nicht geübt darin, das einfach einmal stehen zu lassen und zu sagen, okay, das ist jetzt deine Meinung. Ich meine, das hätte uns Israel-Gaza, in den Israel-Gaza-Diskussionen wahnsinnig viel gebracht. Nicht alles ist schwarz und alles ist weiß und entweder bist Antisemitin oder Antisemit oder du bist pro Israel. Das Leben ist doch viel komplexer.
Und das ist aber genau der Punkt, Doro, den du da ansprichst. Und das ist genau das, wo dann sehr oft in der politischen Kommunikation, weil, und so ist es halt, da wird vor einer Wahl zur nächsten gedacht und nicht recht viel weiter, ne? Wo es ja dann im Wesentlichen darum geht, Dinge so stark zu vereinfachen, dass einfach kein, eben diese Komplexität völlig verschwindet, die aber unser aller Leben, Alltag, Miteinander, auszeichnet bis zum gewissen Grad auch, dass man eben sagt, wir leben nicht in Schwarz und Weiß, sondern wir leben hauptsächlich in Graustufen und zwar völlig wurscht, welchen Background wir haben, woher wir kommen. Es ist so viel komplizierter und das ist ein Punkt, der regt mich auch unglaublich auf, weil das genau dann diese Räume, also diese massive Vereinfachung bis hin zur offensichtlichen Unwahrheiten, ja, die Räume so verkleinert und so stark vereinfacht, dass das dann nicht einmal mehr ansatzweise möglich ist, mit Fakten, Zahlen, Daten überhaupt durchzukommen, weil da horcht da keiner mehr zu. Ja. Und das geht auch bis hin zu, dass dann eine Öffentlichkeit nicht mehr bereit dazu ist, unterschiedliche Biografien von Menschen, die vielleicht aus einem Land kommen oder aus derselben Region, zu akzeptieren. Es ist das, was es ist, einfach unterschiedliche Biografien von unterschiedlichen Menschen. Und da ist dann das, wo Propaganda anfängt zu funktionieren. Ja, dass man sagt, aber ich kenne da, der eine Syrer ist, also der eine Syrer ist so und deswegen sind alle Syrerinnen so. Oder der eine Eritreer ist so und deswegen sind alle aus Eritrea so. Oder Sudan oder whatsoever. Ja. Und das ist was, was ich glaube, eines der größten Probleme der Gegenwart ist, warum diese Propaganda auch so gut funktioniert. Wir lassen es nicht mehr zu, dass es gleichzeitige Wahrheiten gibt.
Ja, Ambiguitätstoleranz. Ja,
Ambiguitätstoleranz, ja, genau.
Aber ist es nicht so, dass das auch eine politische Verantwortlichkeit ist?
Natürlich.
Die Babler, ehemals Bürgermeister von Preiskirchen, jetzt Vizekanzler, ist der einzige, also einer der einzigen österreichischen und europäischen Politikerinnen, der in der Lage ist, ja, einfach Recht von Unrecht zu unterscheiden und das auch sagt. Die anderen, ja, jetzt haben wir den, sind wir den los, der war sowieso ein Aggressor und ein Autokrat, da. Das ist die zweite Stufe, ja. Die erste, da geht's einmal ums Recht. Und bei vielen anderen Dingen auch. Ich vermisse einfach Menschen, die sich hinstellen und sagen, Leute, ich bin jetzt angetreten, was zu verändern und ich vergleiche es auch mit einem Garten, ja. Also ich kann Winter am blühenden Garten haben. Ich muss im Herbst vorbereiten. Ich muss im Frühling Samen legen. Und Entschuldigung, vielleicht lebe ich immer, wann die Blume blüht. Aber die Nächsten sehen dieses Blühende, ja. Und diese Botschaft könnte man bringen. Ja, und ich glaube, wenn man in so einer Bildsprache sprechen würde, würde man die Menschen auch erreichen mit einer authentischen Art. Leute, ich kann euch nicht morgen eine Lösung versprechen. Ja, weil wenn ich immer wieder höre von ganz vielen, ja, die Österreicher wollen einfache Lösungen, also dann ist meine Gegenfrage, okay, also du findest, dass 70% der ÖsterreicherInnen IdiotInnen sind. Und das glaube ich nicht, weil ich kenne viele ÖsterreicherInnen, die nicht in diese Kategorie zählen. Aber viele sind halt schon verstummt, was ich auch in Österreich ganz arg finde. Immer hörst du dieselben Leute. Immer. Die werden da hochgejubelt, ja, und das ist ein toller, und widersprichst du einmal einem Journalisten, kommt da gleich ein, ist mir mal passiert, wird da gleich ein Blog geschrieben über dich, na, ist mir plunzi wurscht. Ja, also ich stehe zu meiner Meinung, Entschuldigung. Na, da ist da um den Fall gegangen. Na, ist ja wurscht. Du musst nicht wieder aufwärmen. Aber ich meine, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Einfach zu sagen, aha, die Doro sieht das so. Unsere Meinung ist, beruht auf dem und dem. Wo haben wir Gemeinsamkeiten oder lassen wir es einfach so stehen? Ne?
Für mich ist da immer die Frage, also ich habe es für mich beantworten können, wenn die Kinder in der Schule zu mir kommen und sagen, ah, Frau Grundner, sind Sie für die oder sind Sie für die? Ja. Ganz extrem war Israel, Gaza natürlich. Und dass ich dann immer gesagt habe als Antwort, Leute, das ist kein Fußballspiel. Ich muss mich nicht für einen Verein entscheiden. Da geht es um ganz andere Sachen und das ist alles viel komplexer als ein bist du für die oder bist du für die. Und selbst bei einem Fußballspiel können wir akzeptieren und könnt ihr alle akzeptieren, dass die anderen für die andere Seite sind. Das kann gleichzeitig akzeptieren. Wir haben das oft genug bei Länderspielen im Fußball in der Klasse, weil ich habe, glaube ich, Kinder aus, glaube ich, 14 Nationen in der Klasse, ja, so ungefähr. Naja, sicher spielen dann einmal die Vereine gegeneinander und das kann man auch aushalten. Und ich meine, das ist emotional, sind da weit involviert. Das heißt, da geht's zu wie auf Social Media bei ganz anderen Themen. Und ich finde eigentlich genau dieses Stück, okay, wir sind aber jetzt beide hier und wir hauen uns jetzt nicht die Schädel ein. Das könnten wir auch übernehmen in allen anderen Themen. Die Kinder kriegen das hin. Das könnten wir eigentlich auch hinkriegen, dass wir sagen, okay, die Frau Grundner sagt, dass die mag sich nicht entscheiden. Da gibt's jemanden, der ist hier auf der Seite. Da gibt's jemanden, der ist da auf der Seite. Solange wir alle bei dem Thema irgendwie so ein bisschen da wieder den Hausverstand zu bemühen, den armen politischen, solange wir alle irgendwie unseren Schädel da behalten, wo er ist, und den anderen als Menschen sehen, müsste das doch eigentlich machbar sein, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Es müsste doch aushaltbar sein.
Naja, es ist glaube ich, vorleben. Ja, also ich erwarte mir jetzt nicht vom Großteil der PolitikerInnen, dass sie uns jetzt vorleben, wie gut es miteinander geht. Weil da brauchen wir nur eine Parlamentssitzung anschauen. Dann weiß ich, dass sie das nicht können, eine ordentliche Diskussion zu führen. Ich glaube wirklich, dass wir das vorleben müssen, sobald es uns bewusst wird. Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach, und da geht's ja schon los, weil da schreien wir dann jetzt wieder Linke, du darfst nicht sagen, wir müssen doch, ja, wenn's Haus brennt, muss ich es löschen. Da kann ich nicht mehr herum tun mit, Mei, kannst du bitte so lieb sein? Nein, nein, das Haus brennt, ich muss es löschen. Nachher kann ich lieb sagen, danke, dass du das gelöscht hast, aber nicht. Also wir müssen, ja, das glaube ich. Und wie können wir das gegenseitige Wohlwollen, indem wir selber verschenken? Ja, wir neigen ja auch dazu, ich nehme mich bei allem nicht aus, gell? Weil wenn ich richtig grantig bin, wenn mir einer mal wieder blöd drunter schreibt, obwohl ich mich wirklich bemühe, auch auf Facebook und so Gespräche auch zu führen, wo sogar Freundinnen zu mir sagen, na, tust du das an? Sage ich, ja. Ja, da hat mich ein Mensch motiviert, weil der hat geschrieben, na, aber Frau Blank, ihr seid toll, was sie machen, aber alle können nicht kommen. Ich bin dagegen. Und dann habe ich geschrieben, da ist meine E-Mail, wenn Sie sich unterhalten wollen, ich habe ein super schönes Gespräch gehabt, der spendet mittlerweile an uns. Das war mein Motivator, der Typ, ja. Dass ich mir denke, es geht, wenn man, und Entschuldigung, wenn mir jetzt jemand was über Tierarztpraxis erzählt, habe ich null Ahnung, ja. Auch das einmal ein bisschen Vertrauen. Wenn ich weiß, der ist jetzt oder die ist da eine Expertin oder ein Experte, dass ich einfach mal sage, okay, ich vertraue dem einmal. Ich kann ja dann noch recherchieren, wobei man muss sagen, die meisten können recherchieren eh nicht. Ja, weil die geben irgendwas ein, da kommt KI, dann geht's schon weiter. Aber das sind halt alles Dinge, denke ich mir, wo das von uns kommen muss. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich bei unseren Freunden, Bekannten, auch bei den Geflüchteten, auch bei ganz alten Menschen und Kindern den Samen legen. Wir wollen keine Kriege führen für Kapitalismus und für ein paar elitäre Menschen. Ja, weil im Endeffekt geht's um das. Ja, das ist das Grundproblem. Ja, und wenn man jetzt schaut, zum Beispiel auf Lesbos, ich meine, Entschuldigung, ein Kana, wenn der kommt, der geht nach Athen, trifft sich mit Ministerpräsidenten Mitsotakis, ja, oder mit dem Plädris, mit dem extrem rechten, also das ist schon faschistoider Migrationsminister, der hat keine Ahnung, wie die Menschen hier sind. Ich treffe die Menschen, sobald sie die Insel betreten haben, kommen die irgendwie einmal zu uns. Also nicht alle, aber wir treffen solche, ja, relativ viele. Und ich weiß, dass das sehr viel Heilung braucht, die wir alle geben können. Ja, da geht's um Zuhören, da geht's um Anteilnahme. Also ich möchte mir nicht vorstellen, meine Tochter oder mein Sohn, wenn die alles, was sie lieben, alles, jeden Stein, den sie seit ihrer Geburt kennen, ihre Eltern, Großeltern, Tanten verlassen müssen. Nicht privilegiert, wie unsere Jugend, juhu, wir machen, wir bauen jetzt einen Bus aus und fahren jetzt um die Welt und verlassen das Elternhaus. Nein, müssen, ja. Dann glaube ich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren würde ohne Menschen, die dann einmal hinschauen und einfach nur mal sagen, hallo, ja, hallo. Es ist eh nicht viel, ja. Oder mit denen einmal einen Kaffee trinken, ja. Und dann entwickelt sich vieles. Und dann muss ich sagen, merke ich bei 80%, 10% sind so vulnerabel, dass sie nicht können. 10% können nicht, überhaupt nicht kommunizieren. Hier an der Grenze haben auch keine Freunde, die übersetzen helfen können. Da muss man dann Übersetzer suchen. Aber 80% der Leute, die ich hier treffe, wollen ganz konsequent in Europa sich ein neues Leben gestalten. Und dann gibt's natürlich auch solche, die brechen Regeln der Gesellschaft. Die haben wir in Österreich auch. Jede Gesellschaft hat das. Das ist ja auch so ein Traum. Alle Flüchtlinge müssen folgen, alle müssen brav sein, alle müssen lieb sein. Das ist eine Gesellschaft wie die österreichische Gesellschaft. Und ich sage immer, wenn ein Krieg starten würde und ich müsste aus Graz flüchten, möchte ich nicht neben jedem Graz einen Bus sitzen. Ja, also das hat Gesellschaft so an sich, nur das finde ich auch nicht problematisch. Weil wir haben Judikatur, wir haben Rechtsprechung, wir haben Gefängnisse. Wir können das bedienen und das sind nicht viele. Also hier weiß ich, dass 80% der Menschen, die fragen auch sofort nach Arbeit. Ja? Oder wenn man in Österreich das verpönt, sie schicken jetzt 70 Euro nach Hause zu ihrer Mama. No, na. Also wenn ich jetzt in Österreich im Krieg sitzen würde und mein Sohn ist in den USA, möchte ich schon immer sagen, Kanada oder irgendwo, hat dort einen Job, verdient er Geld, na, was ist denn dabei, wenn der mir 50 Euro schickt? Wenn man das nicht mehr versteht und wenn man das nicht als Verwebungsprogramm sieht, weil was passiert denn, und der Lukas Garleitner hat ja mal gesagt, also wenn einer 170 Euro kriegt und er kann 50 nur der Mama schicken, sollte er Finanzminister werden. Ja, das hat er mal geschrieben. Das habe ich super gefunden. Aber das dient ja auch zur Verwebung, weil hier kann ich Fuß fassen, ich kann meiner Mama helfen, ich kann mein Leben gestalten. Das schafft eine Liebe zu dem Land. Kapiert das keiner? Eine Liebe zu dem Land, wo ich lebe. Ja, das ist wichtig.
Was ja gefordert wird, das ist ja das Absurde bei dem Ganzen. Es wird ja gefordert, von denen, die kommen, eine Liebe zu dem Land zu entwickeln. Ja? Aber gleichzeitig das mit Dingen zu verhindern und mit politischen Entscheidungen zu verhindern und zu boykottieren in Wahrheit. Das ist das. Und danke, Doro, dass du das genauso sagst, wie du sagst, weil so, wie du es erzählst und so, wie du sagst, wird diese ganze Absurdität dieser politischen Propaganda, die da passiert und dieses Populismus erst so richtig klar, wenn man sich denkt, na, es ist doch logisch. Logisch will ich meiner Mama, wenn die irgendwo in einem Krisengebiet sitzt, keine Kohle hat, ja, Geld schicken oder anderes, ja. Ich will, dass denen gut geht. Also das ist so dieses völlig, völlig üblichste, das, was bei uns so, was ja auch die ÖVP gern, so als diese großen Werte wie Familie und Nächstenliebe und bla, ja. Und dann ist es auf einmal nicht mehr okay, wenn Leute genau das tun, nämlich ihrer Familie helfen, ja, weil sie in einer sichereren Position sind, weil sie die Möglichkeit gefunden haben, irgendwie nach Österreich zu kommen unter Lebensgefahr, und der Frau, die Kinder, den Eltern, der Tante, Onkel, die halt nur im Ursprungsland sind, beziehungsweise irgendwo anders am Weg in der Türkei oder sonst wo gestrandet sind, Geld zukommen zu lassen, die paar Netsch, ne? Die halt dann, und das ist so, pff, ja, jetzt reißt das Hirn.
Weil ich frage jetzt die Zuhörer, ja, kommst mit einem Boot in einer eiskalten Nacht, die Wellen schwappen über das Schlauchboot drüber, sitzt du da drinnen mit deinen Kindern. Und dann kommt die Helene Kosgard, sticht und prügelt auf das Boot ein. Alle schreien, du hast Angst, du hast blaue Flecken, hast Angst, dass deine Kinder ertrinken. Und wirst zurückgebracht in die Türkei. Du probierst es noch einmal. Irgendwie schaffst du es. So, jetzt soll mir ein Österreicher oder eine Österreicherin aufrichtig sagen, dass sie diesen Kontinent lieben würde. Das war das Empfangskomitee. Prügelei, Todesangst vermitteln. Nein, da kann keine Empathie zu diesem Kontinent fließen. Und das ist auch ein Grund, und das möchte ich auch einmal unseren Unterstützerinnen, denen ich total dankbar bin, sagen, das ist auch ein Grund, warum wir hier sind. Weil wir hier mal das andere Gesicht Europas zeigen können. Ja, das ist eben nicht, und das ist wichtig, weil wir reden über Deradikalisierung. Aber Entschuldigung, ich kenne hier junge Männer, die sind viermal zurückgepusht worden. Unter ärgsten Prügeln, nachher zurück in türkische Gefängnisse, missbraucht worden sexuell dort. Und irgendwann landen die hier. So, Wir reden über die Radikalisierung. Und dann kommt irgend so ein wahnsinniger Salafist und säuselt dem ins Ohr, Europa mag dich nicht, hier bei uns bist du gut aufgehoben, bekommst du warmes Essen. Ja, was glauben die Leute? Und das ärgert mich. Ja, mich ärgert es, dass man nicht sagen, behandeln wir alle ordentlich. Alle ordentlich. Allen, wir brauchen, also der Herr Kahner braucht jetzt da nicht sein Herz öffnen für die Menschen, das machen eh wir. Ja? Aber einfach nach Regeln und Recht behandeln wir es einmal ordentlich, ja? Und dann arbeiten wir weiter. Und da kann ich meine Hand ins Feuer legen, ja? Dass da dafür, dass wir da so viel Erfolge haben. Ich habe so viele Jungs hier und auch Familien erlebt, also wir arbeiten hauptsächlich mit Single Men, weil die einfach am Schluss keiner will. Frauen mit Kindern, alles sehr nett, ja, da hupfen die Leute herum, mein Lieb und so, nein, aber Single Men brauchen Unterstützung. Emotionale und sachliche, ja. Bildung, Gespräche, ich meine, ich habe den Jungs sogar auf einer Banane gezeigt, wie Kondome funktionieren. Ja, das lernt man unsere Kinder auch mal. Also das ist ja alles, man muss das bedenken. Ja. Und ich glaube jetzt, wenn wir das so machen würden, dann würden wir, da wird's dann wahrscheinlich auch einen geben, ich habe keine rosarote Brille, da wird's auch einen geben, wahrscheinlich, der häusliche Gewalt macht, genauso wie es einen geben wird, der vergewaltigt. Genauso wie wir Österreicher haben, die häusliche Gewalt machen und vergewaltigen, wie in Deutschland, in Spanien, überall. In Griechenland ist die Femizidrate extrem hoch. Das ist ein Männerproblem und kein Refugee-Problem. Ja? Aber wir würden die Schönheit, das Zählen der Menschen auf der Flucht erblühen lassen. Und das wäre so ein Gewinn für uns, und da könnte die Politik das verkaufen als Leistung, Gewinn, ja, was ich auf einer anderen Ebene ansprich. Aber das würde mich nicht stören. Aber das wäre so ein Gewinn für uns und für die Menschen, die auf der Flucht sind. Ja, weil sie einfach, da gibt's so viel zu heilen, bitte. Entschuldigung, erinnere, ich bin 64. Meine ganze Familie war komplett blam, blam, meine Herkunftsfamilie vom Weltkrieg. Ja? Wie habe ich meine Mutter irgendwie, war schwierig. Aber wie habe ich es dazu gebracht, emotionaler zu werden, sich das zuzutrauen? Ja? Nicht indem ich dauernd gesagt habe, na und das hast du verabsäumt und das, sondern indem ich mich einlassen habe, auf sie versucht habe, ja, als erwachsene Frau, und einfach versucht habe, mit ihr über diese Schmerzen und über das alles zu reden und das zu verstehen. Ich glaube, das ist ein Auftrag, den wir Menschen haben.
Und für mich führt das alles wieder zu dem Punkt hin, zu dem ich eigentlich immer wieder kreise, dass Integration als Wort das Falsche ist, und ich bin froh, dass du mir jetzt ein richtiges gegeben hast mit Verwebung. Aber es ist keine Einbahnstraße. Es ist nichts, das wir einfordern können, solange wir es nicht leisten. Weil wir müssen uns genauso an dieser Verwebung beteiligen. Sonst wird das nichts. Weil wir verlangen, dass jemand das Land, in dem wir leben, lieben soll. Aber wir geben dem gar nichts, was zum Lieben wäre.
Ja.
Und das kann es ja nicht sein.
Ich meine, es ist auch komplex, weil ich bin auch sehr streng. Es braucht auch Regeln, das brauchen Kinder auch, und die können einfach einhalten. Ja? Aber das eine hat, und aber das wird ja auch angenommen. Ich meine, da gibt es dann einmal junge Männer, die sich hinstellen und sagen, du bist aber nicht meine Mutter. Sag ich, na was, ich, Gott sei Dank, ja, ich habe selber zwei Kinder. Aber da gibt es natürlich Reibereien, aber das ist ja normal im Zusammenleben. Das ist bei uns in der WG, das ist bei uns im Team, überall. Ich habe eine Kollegin, die leider verstorben ist, die Helikologin, hat immer gesagt, Integration ist keine Einbahnstraße. Ja. Und ich meine, das machen wir ja zwischenmenschlich auch nicht, dass wir einfach fordern, ja, ohne irgendwie zumindest bereit zu sein, auch etwas zu geben. Es kann dann sein, dass die anderen sagen, du brauchst nichts geben, wir geben es dir gern. Aber ich kann nicht in der Welt einfach sagen, das will ich und das musst du tun. Das gibt's ja nirgends. Das ist ja, und das ist ja ein Problem, das ich denke, wir sollten wirklich drüber nachdenken. Ich bin natürlich auf der emotionalen, sozialen Ebene. Gibt es großartige Expertinnen wie Lukas Gallertner, der ist ganz auf der rechtlichen Ebene. Judith Kohlenberg auf der wissenschaftlichen Ebene. Ich finde diesen Verbund gut. Ja, aber ich denke mir, das Menschliche müssen wir einfach, und dafür sind natürlich unsere Projekte auf Lesbos großartig. Wir geben den Leuten wöchentlich ein Lebensmittelpaket, wir geben denen Windeln für ihre Kinder. Die schauen uns an, dann sage ich, nein, das ist nicht von uns. Da gibt es viele Menschen in Europa, die dazu beitragen, dann strahlen die. Wir hätten Alkohols. Das ärgert. Wir haben so tolle Psychologen und Psychiaterinnen in Österreich gehabt und immer noch. Ja, wir könnten so viele Tools finden, um gut miteinander umzugehen.
Weil du vorher schon gesagt hast, ihr gebt dann den Ankommenden einfach solche ganz basalen Dinge wie Windeln, also Willkommenspakete. Dazu gleich meine Frage, weil das natürlich was ist. Wir möchten dich ja auch unterstützen dafür, dass du bei uns in den Podcast gekommen bist und unserer kleinen und feinen Community die Möglichkeit geben, dass sie erfahren, wie sie dich unterstützen können, wie sie euch unterstützen können, eure Arbeit auf Lesbos, aber auch in Österreich. Also welche Optionen gibt's da? Wie kann man euch unterstützen?
Sehr unromantisch. Zwei Optionen gibt's. Entweder man bewirbt sich, da muss man aber sehr eine starke Persönlichkeit sein, gut Englisch können, Führerschein haben und Zeit haben, weil wir nehmen niemanden unter 3 Monaten. Wobei ich sagen muss, das fällt jetzt eh schon wieder ein bisschen weg, weil ich bin ganz glücklich, ich habe wieder Leute bis Ende des Jahres, weil der liebe junge Franz, der jetzt hier ist, gestern gerade zugesagt hat, dass er wieder kommt. Aber das ist ein Weg, wie man uns unterstützen kann. Aber das andere ist Spenden. Ich möchte es nur kurz korrigieren, wir geben keine Willkommenspakete, sondern weil das sehen wir die Leute gar nicht, ja, sondern kümmern uns.
Also so Winterpakete, Entschuldigung.
Ja, für die Zuhörerinnen, klar. Mhm. Also wir kümmern uns um die vulnerablen Personen aus dem Camp, die meistens außerhalb leben. Und zwar, die sind zwar im Camp registriert, aber das sind jetzt so Fälle, wo die Mama zum Beispiel Dialyse hat, also eine Krebspatientin, ein Kind Missbrauch gehabt hat. NGOs nehmen diese Leute, das ist auch sehr schwierig, gell? Ist ein bisschen wie eine Triage, es ist, unser Job ist hart, ja. Weil eigentlich sind alle vulnerabel, besonders vulnerabel, aber die schlimmsten Fälle sind im Moment so um die 190 Personen und da schreiben dann auch Leute drunter, na, die sehen aber lustig aus bei der Lebensmittelverteilung. Na, weil die eine, die krank ist, wahrscheinlich nicht dabei ist, sondern die anderen Familienangehörigen kommen oder die Leute sich einfach freuen auf diesen Samstag, weil wir verteilen an alle, die in so Housing-Projekten leben, inklusive Frauenschutzhaus, MSF-Wohnungen, also unterschiedliche Sachen und auch wir finanzieren Wohnungen, verteilen wir jeden Samstag ein Lebensmittelpaket, das so ausgerichtet ist, dass man eine kleine Mahlzeit am Tag haben kann. Also jetzt eine einfache, aber gute warme Mahlzeit. Ja, da ist dann drinnen Trockenlebensmittel wie Reis, Spaghetti, Linsen, Tomatenpastdosen, Zucker, Tee, solche Sachen, einmal im Monat Öl und frisches Obst und Gemüse jede Woche. Für alle, die Kleinkinder haben, gibt's auch Windeln in der entsprechenden Größe und es gibt einmal im Monat auch Hygieneartikel und solche Sachen. Unsere Kolleginnen von anderen NGOs sagen uns auch, dass diese Housing-Projekte ohne diese Lebensmittelpakete nicht stattfinden könnten. Also insofern sind wir sehr, sehr dankbar. Leute, es tut mir leid, das kostet einfach Geld. Das ist wichtig, dass wir das machen. Dann finanzieren wir ein Rechtsberatungsprojekt. Das wird abgearbeitet über Defence Children International. Die beschäftigen sich hauptsächlich mit Singlemüttern und Minderjährigen, weil es ja in Griechenland so ist, dass die Leute, also da heißt es nur, you have to wait und die kommen einfach nicht zu ihrem Recht, die wissen oft nicht einmal, was ist ein Asylverfahren. Die Frauen aus Somalia oder mit Genitalverstümmelung oder Zwangsehe, die haben keine Ahnung, was alles wichtig ist für ein Asylverfahren. Also das ist uns wichtig, dass wir das finanzieren. Wir finanzieren auch Wohnungen. Wir zahlen einen Anteil, wo wir auch stationiert sind, im sozialen Zentrum Parea. Das ist ein Gemeinschaftszentrum. Das liegt oberhalb des Camps. Da können die Leute hinkommen, kriegen Essen am Tag und das eine spanische NGO kocht, Saporeac. Es wird dort verteilt. Und da gibt's 9 NGOs, MSF ist auch dort, Makerspace, die richten Fahrräder her, Handys her, Wasserkocher, alles, was man so braucht im Camp. Also das ist, das machen wir, dann unterstützen wir auch zum Beispiel andere NGOs bei Projekten, zum Beispiel das Frauenschutzhaus, ja. Das wickelt das Welcome Office ab und wir zahlen jetzt bereits seit 2 Jahren die Miete dafür. Und im Winter, wenn der Strom höher geht, weil da sind sehr viele alleinreisende Mütter mit Babys, die müssen einfach mehr heizen. Und die Heizungen sind teuer, ist alles elektrische Heizung, wenn überhaupt in Griechenland, also auf der Insel. Wir zahlen die Miete und unterstützen damit den Strom. Und das ist uns sehr wichtig, Frauenschutzhaus, weil ich denke, wir reden immer in Europa über Feminismus, über Frauensolidarität und lassen da wirklich die Frauen im Dreck. Man kann sich das nicht vorstellen. Ja, ich meine, es gibt jetzt eine gute Nachricht für alle, die uns schon länger verfolgen. Wir haben gemeinsam mit vielen Kolleginnen immer wieder an die Europäische Kommission geschrieben, dass die Leute keine Heizung im Camp oder im Container haben, also im Zelt. Das ist jetzt passiert. Also da sind wir sehr froh. Aber die Dusche ist immer noch kalt. Jetzt stell dir vor, du hast eine Periode oder du musst das Kind waschen. Und also man stelle sich das vor, und es hat 3-4 Grad draußen gefühlt. Schreiben mehr mit den Leuten auf der Wetter-App, hat es 8 Grad. Ja, bitte scrollst runter. Der kalte Meerwind macht's gefühlt kälter. Du gehst da mit deinem Putzi zur Dusche, willst das Popschall waschen, ist alles kalt. Ich meine, Leute, es ist ein Wahnsinn. Ja. Und drum ist uns das sehr wichtig. Dann unterstützen wir auch die Miners, also die Minderjährigen. Da tun wir einmal in der Woche Obst und Gemüse, weil die kriegen nur einmal am Tag diese schlechte gekochte Mahlzeit in einem Plastikheferl verpackt. Und da liefern wir auch Obst, Gemüse, was halt so wichtig ist, Joghurt, Milch, was halt für Jugendliche wichtig ist. Möchte ich auch dazu schreiben, da schreiben dann Leute, die ich auch verstehe, ja, die verstehe ich. Die schreiben, bitte, warum nicht vegan? Warum liefert ihr denen Milch? Ja, okay. Die können nicht kochen. Die haben in der Safe Zone keine Küche. Und ich möchte, dass sich die Minderjährigen dort gesehen und fühlen und gut ernährt werden. Wir haben ganz viele Geflüchtete, die jetzt in Österreich Vegetarier sind. Nur Leute, ich möchte es jetzt noch einmal betonen, na, weil es immer Thema an der Außengrenze, ja, tue ich jetzt nicht über Vegetarier und Vegan diskutieren. Da haben wir wirklich andere Probleme. Ja, da haben wir das, dass die Frauen zu den Gynäkologinnen kommen hier auf der Insel, wir zahlen Arztbesuche, dass die zum Zahnarzt kommen, beim Camp reißen sie da immer. Das ist ja alles eine verblödete Politik. Man reißt jungen Menschen Zähne raus, wenn es wehtut, im Camp. Dann gehen die in andere Länder, was uns das kostet. Und wie günstig hier Zahnärzte sind. Warum man nicht gleich, also wir lassen es dann auf der Insel bei Zahnärzten den Zahn herrichten. Warum macht man das nicht? Das ist eine finanzielle und Gesundheitsvorsorge für den Betroffenen oder die Betroffene und für uns alle. Ich verstehe, also das ist alles absurd. Also das machen wir. Wir zahlen auch Wohnungen und was wir auch machen, wir machen intensive persönliche Betreuung. Wir haben jetzt ein Projekt, das heißt Hoffnung schenkt Zukunft. Leute, bitte sagt mir nicht besser, wenn ich so viel huste an alle, die zuhören. Es ist gerade saukalt. Ich bin in einem Flugzeug gesessen mit Maske, mit lauter Leute, die nur kurstet und geschnupft haben und bin vor 3 Tagen erst angekommen. Ich gebe mein Bestes, ich kann mich auskurieren bis am Dienstagabend, am Mittwoch geht's wieder los. Okay, bitte sagt's mir nicht besser. Ich weiß, es ist ja blöd zum Zuhören, aber was soll ich machen?
Und für alle diese wunderbaren Projekte könnt ihr spenden. Wir hauen euch das in die Shownotes. wo ihr spenden könnt, damit das Geld auch dort ankommt, wo es hingehört. Ihr habt jetzt gehört, was die Doro und der Verein dort machen. Ich finde noch was sagen, auch,
wenn's
natürlich, wert, bitte.
Was super ist, ist ein kleiner, es geht auch ein größerer Dauerauftrag. Ja, weil das ist irgendwie, wenn jetzt einer sagt, okay, ich kann da 20, 30, vielleicht sagt auch jemand 100, ich weiß es nicht, aber das erwartet man. Aber wenn, da kann man einfach anders planen. Ja, ich habe jetzt vor Weihnachten wirklich Angst gehabt und ich möchte mich bei allen, die jetzt zuhören, und da werden einige zuhören, weil ich werde es auch teilen, wenn ich darf, ja, den Podcast natürlich, wirklich Angst gehabt, dass wir im Februar zum Arbeiten aufhören müssen. Leute, das ist extrem anstrengend. Unsere Arbeit ist jetzt gesichert bis Juni. Das wollte ich natürlich unseren Unterstützerinnen auch sagen und mich groß bedanken. Das heißt jetzt nicht, dass man sich zurücklehnen soll, weil unsere Arbeit kostet wirklich viel Geld und ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt, also wie Sarah hat es schon gesagt, gebt, wenn ihr könnt, und bevor, weiß ich nicht, ihr 24 Euro auf einmal spendet, macht einen Dauerauftrag monatlich 2 Euro, weil jede Person, die sich mit Budgeterstellungen auskennt, weiß, dass wenn man gut damit kalkulieren kann und weiß, dass regelmäßig was reinkommt, tut man sich insgesamt in der Planung leichter. Liebe Doro, wir haben jetzt, also wir könnten dir noch Stunden um Stunden um Stunden zuhören, wirklich, es ist großartig. An unsere ZuhörerInnen, wenn ihr das noch nicht tut, folgt der Doro auf ihren Kanälen. Wir verlinken die euch alle in den Shownotes. Natürlich inklusive Link zur Website, zu den Spendenmöglichkeiten. Das kriegt ihr alle Infos, dass ihr euch das nicht zusammensuchen müsst. Und an dich, Doro. Ich meine, es gab jetzt schon einige Momente, wo wir uns vermutlich alle what the fuck gedacht haben, aber die Frage gibt es ja an alle unsere GästInnen, die wird immer gestellt, ausnahmslos, und zwar, wann hast du dir das letzte Mal what the fuck gedacht? Das muss jetzt nicht unbedingt was im negativen Sinn sein, sondern das kann auch ein freudiges what the fuck Erlebnis gewesen sein. Wann, was fällt dir da so ein? Und beziehungsweise etwas, was du natürlich auch erzählen kannst und möchtest.
Also das eine war, bei Tagen Weg merkt, da bin ich krank. Und dachte, what the fuck? Ja, hab ich da her und bin krank. Aber ein positiv fuck habe ich auch. Ein junger Geflüchteter aus Gaza, der dann die Aufnahmeprüfung an die FH Joanneum geschafft hat, sich selber A2 gelernt hat am Goethe-Institut in Athen, die Prüfung geschafft hat, dadurch das machen hat können und dann eine Familie gekommen ist, weil das habe ich erst zu spät realisiert, dass die Studierenden 15.000 Euro brauchen, die sie hinterlegen. Und da ist dann eine Familie gekommen und hat gesagt, wir machen das. Und da habe ich geweint vor Freude, aber es sind what the fuck positive Momente. Ja.
Wir wünschen dem Studi an dieser Stelle das Allerbeste, ganz viel Freude am Studium natürlich. Als jemand, die gerade vor kurzem selber freudig das Studium abschließen dürfen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Genieß es, wenn du das vielleicht hörst. Und große Freude und schön, dass er es geschafft hat, die Prüfung zu schaffen und dass er so viel Unterstützung bekommt.
Ja. Jetzt anhören.
Bitte und richt's ihm aus, ja.
Ich glaube, das ist nämlich, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, das ist letztlich das Rezept gegen die Verzweiflung, die sich ja breit machen kann bei der jetzigen politischen und weltweiten Situation überhaupt. Ich glaube, das Rezept gegen die Verzweiflung ist zu schauen, was wird eigentlich Gutes gemacht? Wo passieren Dinge in der Welt, die Menschen helfen? Weil die können uns anderen auch helfen, nämlich nicht zu verzweifeln und zu sagen, okay, dann kann ich vielleicht auch irgendwo helfen, weil diese 15.000 Euro, das ändert jetzt sicher nichts an der Weltpolitik. Aber das ändert nicht nur für einen Menschen ganz viel, sondern für ziemlich viele. Und ich glaube, dass wir auch alle die Option haben zu sagen, okay, ich habe das jetzt gehört, das hilft mir jetzt nämlich auch bei der Entscheidung, was Positives zu tun, auch wenn es jetzt nicht die ganze Welt verändert.
Super schön, danke.
Wir wünschen dir, Doro, erstens, dass du dich gut auskurieren kannst. Wir schicken dir aber tausend Grüße nach Lesbos. Danke für alles, was du machst und dass du es vor allem mit uns und denen, die uns zuhören, teilst. Und ja, wenn wir dich sonst irgendwie unterstützen können, meld dich bitte. Genau. Und ich darf dich, Sarah, es ist schon Tradition, um das Schlusswort bitten.
Ja, so viel Schlusswort bleibt jetzt eigentlich gar nicht mehr über. Aber ich wünsche euch allen, dass der Podcast in euch diese Folge so viel bewegt hat wie bei mir. Und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn wir wieder eine spannende Gästin oder einen spannenden Gast für euch haben. Und ihr könnt uns eine Nachricht hinterlassen, wo ihr, in den sozialen Medien, und gerne eine Bewertung, eine gute Bewertung, wo ihr uns gefunden habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Baba.
Baba.